Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal traf das glückliche Los Maike Strippel. Maike Strippel ist Indie-Entwicklerin und hat gemeinsam mit Freundinnen, die sie in ihrem Studium kennengelernt hat, das Studio Selkies Interactive gegründet, schon vor einiger Zeit. Was Selkies sind, darüber werden wir später noch sprechen. Und das Debütspiel von diesem Team, das ist ein ganz interessantes, es heißt Echoes of Mora und wird ein Unterwasser-Erkundungsspiel in VR. Es wird darum gehen, unter der Wasseroberfläche in versunkenen Ruinen und Städten und so weiter herumzutauchen und zu schwimmen und herauszufinden, ja mein Gott, was ist denn hier eigentlich passiert? Was ist passiert vor der Sintflut? Faszinierendes Ding. Ich bin über die Arbeit von diesem Studio und wie gut auch dieses Spiel auf Messen und so weiter anzukommen scheint in dem aktuellen Zustand, ganz zufällig gestolpert und dachte mir, oi, ich glaube, ich möchte da mal jemanden vor Mikro begrüßen, ne? In Erinnerung daran, was dieses Format Okay Cool trifft ja auch ist, eine Bühne für Menschen, die eben nicht die allerbekanntesten dieser Branche sind. Und deswegen begrüße ich hier auch regelmäßig immer Leute, die vielleicht sogar erst am Anfang ihrer Karriere stehen. Und so ganz ähnlich ist es bei Maike. Sie hatte mir kurz vor unserem Gespräch gesagt, dass sie noch nie in ihrem Leben ein Interview gemacht hat oder ein Gesprächsformat wie dieses hier. Das heißt, sie war nervös, ich dann auch. Aber wir haben das sehr schnell beiseite gelegt. Und warum erzähle ich das? Einfach nur, weil ich es schön finde, dass sie mir das Vertrauen geschenkt hat, dass sie gesagt hat, so, das hier wird jetzt mein erstes Interview. Gucken wir mal, wie es wird. Hoffentlich nicht zu schlimm. Und ich glaube, ich habe sie da nicht enttäuscht. Ich habe das sehr genossen. Es war super interessant, mal zu erfahren, wie denn so ein weiterer Weg in die Spielebranche aussehen kann. Von ihrem Studium aus an der HTW Berlin, dass sie also exzellent mit Bestnote abgeschlossen hat, den Studiengang in Game Design. Da studiert sie jetzt noch im Master und arbeitet so rum, parallel eben an diesem Spiel mit ihrem Team Echoes of Mora. Ganz schön voller Terminplan, was für mich Einfallstor war für einige Fragen, die sich nicht nur drehten um ihre persönliche Biografie, sondern auch allgemeinere Fragen, weil mich zum Beispiel interessiert hat, da draußen in der Welt, da gibt es ja momentan leider eine Vielzahl, also Tausende von Kündigungen in den letzten Monaten in der internationalen Spielebranche, auch in Deutschland. Und da fragte ich mich, wie ist das eigentlich so als junge Indie-Entwicklerin, all das mitzubekommen, wenn man gerade quasi selber den Schritt gemacht hat in diese Branche hinein und merkt, wie die Menschen drumherum die Branche wieder verlassen, meistens unfreiwillig, einige auch freiwillig, weil die Arbeitsbedingungen so schwierig sind und geworden sind in Teilen. Das war super spannend, mal ihre Gedanken dazu zu hören und überhaupt auch von ihr erzählt zu bekommen, wie es denn eigentlich so ist, in dieser aktuellen Zeit ein Studio zu gründen und sich dann ausgerechnet auch noch ein VR-Spiel vorzuknöpfen. Da gibt's weitaus leichtere und beherrschbare komparativ Genres als dieses. Das war alles hochinteressant. Also vielen Dank an Maike Strippel, falls sie das hier noch hören sollte, für ihre Zeit. Vielen Dank an euch da draußen, auch außerdem für eure Zeit, hier regelmäßig reinzuhorchen. Ich freue mich gar sehr. In den letzten Wochen, möchte es jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, aber war es bei mir immer ein bisschen schwierig, turbulent möchte ich fast sagen. Und deswegen war es immer schön, als Konstante, als Gegengewicht zu wissen, da draußen, ne, sitzen die Leute, freuen sich auf eine neue Folge, werden auch reinhören. Das gibt sehr viel Kraft. Das ist was Schönes und das wollte ich hier einfach mal sagen. So, nun denn, ich würde vorschlagen, wir horchen einfach mal rein in diese Folge. Hatte ganz viel Spaß mit Maike und wünsche euch ebenso. Also, Spaß meine ich damit. Ich kann das nicht mehr.
Nee, das wird schon alles.
Apropos, das wird schon alles. Das ist ja eine fantastische Brücke, über die ich direkt gehen kann. Du hattest erzählt, als wir die Terminfindung quasi hier begonnen haben, schon vor einiger Zeit tatsächlich mittlerweile, ja, dass Anfang Januar da eine Deadline auf dich und euch niedergeprasselt ist, die jetzt hinter euch liegt. Kannst du und magst du verraten, was das für eine Sache war, an der ihr da so gearbeitet habt, ohne, also auf eine Weise antworten, ohne, dass dieser Podcast 2 Minuten nach Veröffentlichung wieder vom Netz entfernt werden muss, weil eure Anwälte sagen, okay, den Herrn Schott, den verklagen wir jetzt bis auf die Knochen einfach runter. Also Vorsicht bitte mit der Antwort.
Nein, alles gut. Das war unsere quasi Werkschau von unserem Studiengang. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber wir haben jedes Jahr den Hive Five. Und da werden alle Spiele ausgestellt, die in diesem Semester entstanden sind. Und ja. Aber auch unser Spiel. Also wir arbeiten schon länger an unserem Spiel, aber dazu erzähle ich dann später noch mehr. Genau, und da haben wir uns so eine Deadline gesetzt, was wir bis dahin fertig haben wollten, weil da dann auch Leute von außerhalb kommen können und die Spiele testen können. Und das ist immer so eine ganz gute Möglichkeit, unser Spiel mal an Leuten zu testen.
Ja. Oh wow, also so dieses Prinzip einer Werkschau, das kenne ich, aber dieses konkrete High-Five-Ding sehen, das kenne ich gar nicht. Kannst du mal erklären, wie das dann eigentlich abläuft? Also, dass man dann wirklich, so stelle ich es mir jetzt vor, von dem, was ich kenne, dass dann die Studierenden aus verschiedenen Semestern dann da herumsitzen und nach dann nach vorne gehen und ihr Spiel quasi vorstellen und demonstrieren, oder läuft das ganz anders?
Das ist eher wie auf so einer Messe tatsächlich. Oh. Also, wir haben quasi die Räume geöffnet, in denen wir normalerweise auch arbeiten. Und dieses Jahr war es so, dass wir alle an unseren Plätzen waren und dort unsere Spiele ausgestellt haben. Also man kann einfach als Besucher dort rumlaufen und alle Spiele antesten und sich mit den Leuten unterhalten. Es ist alles sehr ungezwungen und offen und ja, man kann da überall rumlaufen. Also es gibt nicht irgendwie so einen Vortrag oder so in dem Sinne. Mhm. Es gibt nur jedes Jahr auch abends am ersten Tag die Veröffentlichung des neuen Themas für die Bewerbung für den Studiengang. Das ist so ein kleiner Vortrag, so eine kleine Präsentation. Aber sonst, genau, da kann man alle Spiele einfach testen.
Da muss ich mal direkt fragen. Also ich habe ja also noch nie ein Spiel entwickelt. Ich habe da mal so ein bisschen mitgewirkt, aber weit weg entfernt von dem Szenario, was du gerade beschreibst, nämlich, dass man da einen quasi Stand hat und dann kommen Leute und jetzt hofft man, und da geht meine Frage hin, man hofft, dass ja auch wirklich Leute zu einem Stand kommen. Also wie schlimm muss es sein? Ich stelle es mir zumindest schlimm vor. Man sitzt da, ne, mit seinen Kolleginnen, hat da jetzt monatelang oder was an einem Spiel, an einem Prototypen meinetwegen gearbeitet, setzt sich dann da an seinen Tisch und breitet das vielleicht noch sogar so schön aus. Vielleicht hat man da irgendwie Sticker gemacht, keine Ahnung. Und dann kommt einfach niemand. Ist das nicht furchtbar? Also hat man nicht vor sowas total Angst oder verdrängst du sowas erfolgreich?
Boah, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe ja schon angefangen, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, als ich noch im Bachelor war, als ich angefangen habe zu studieren. Und da war es eher immer so, dass das Spiel immer bis kurz vor knapp noch an dem gearbeitet wurde, bis in die Nacht hinein vor der Ausstellung. Und dann war man so, okay, hoffentlich funktioniert alles. Und man hatte da eher die Sorge, dass es da irgendwo Probleme gibt, anstatt dass niemand kommt, um das zu spielen.
Ja.
Das hat sich jetzt natürlich mittlerweile ein bisschen geändert, weil ich das schon öfter gemacht habe und weil wir jetzt auch mit unserem eigenen Spiel da stehen und natürlich wollen, dass das Leute zocken. Aber das ist eigentlich immer sehr gut gemanagt vom Studiengang selber. Also die planen so genau, okay, wo kommt welches Spiel hin, was habt ihr dabei, wie bauen wir die Ausstellung auf, damit das halt auch alles so sehr öffentlich ist und dass die Leute sich auch eingeladen fühlen, wirklich durch die Räume zu gehen, bis ganz nach hinten. Und das funktioniert auch eigentlich immer recht gut. Ja. Also die Angst ist eigentlich so, also für mich persönlich nicht so da, dass jetzt niemand kommt, um das zu spielen.
Von den Leuten, die da so kommen, sind das vor allem Menschen aus diesem Uni-Umkreis oder kommen da auch wirklich Leute quasi von der Straße reingewackelt und sagen, ach guck mal, was ist denn hier los? Also wie bunt durchmischt ist das Publikum da so?
Also solche Leute gibt es mit Sicherheit auch.
Ja.
Viele sind natürlich auch selber aus dem Studiengang, die ganzen anderen Spiele auch mal testen wollen aus den anderen Semestern. Dann sind noch ganz viele Freunde da, es ist ganz viel Familie da und es sind auch Leute, manchmal Journalisten sind auch manchmal da oder Leute aus anderen Studios oder so. Also das ist irgendwie ganz bunt gemischt. Ich würde das jetzt nicht so sehen, als da kommen ganz viele fremde Leute, weil so viele wissen darüber auch gar nicht Bescheid, dass es das gibt.
Ja.
Aber es ist so gut durchmischt. Also es sind auch viele Leute da, die man nicht kennt, die halt fremd sind und sich das anschauen und denken so, boah, was geht hier ab? Ist ja voll cool.
Ach, ich freue mich, dass du da so gelassen davon erzählst. Nochmal mit diesem, was ist, wenn jemand an den eigenen Tisch kommt? Das war letztes Jahr, jetzt muss ich gucken, Zeit verfliegt einfach. Es war letztes Jahr tatsächlich beim Play Festival hier in Hamburg. Kennst du das, diese Veranstaltung?
Nee.
Das ist so ein Spielkulturfestival über mehrere Tage, wo Spiele ausgestellt werden, Workshops veranstaltet werden, auch für Schulen, wo dann Schülerinnen und Schüler lernen können, ne, so programmieren und coden, so in ganz einfachem Rahmen und so. Ganz tolle Veranstaltung. Und die hatten auch eine ganze Reihe von Spielen ausgestellt, auch unterschiedlich alte und neue. Und dort waren auch wie bei so einer Messe die Entwicklerteams jeweils vor Ort. Und da gab es so ein Auszeichnungssystem. Es wurde dann ein Award verliehen für verschiedene Kategorien und Spiele, die da ausgestellt wurden. Und die Gewinner wurden bestimmt, indem die Gäste, die diese Veranstaltung besucht haben, die Möglichkeit hatten, so kleine rote Bobbel, so kleine, so Sticker-Bümmelchen da, bei den Booths, oh Gott, Plural, also irgendwo ranzukleben. Und ohne Witz, ich glaube, vielleicht bin ich da zu soft einfach für, aber ich bin da rumgelaufen und ich war richtig traurig, dass bei manchen der Ständen, weißt du, dann waren da nur so drei Boppelchen und dann dachte ich so, oh, mir tut's halt auch leid, aber andererseits, wie will man's machen, ne? Also wenn du als Entwicklerin, ist das ein System, wo du sagen würdest, ja, das ist schon okay so, auch wenn man sieht, wer mehr Boppel hat und wer weniger, oder würdest du dir das irgendwie, weiß ich nicht, anonym über eine App oder so, weiß ich nicht, wünschen, oder also wie guckst du denn da als quasi Betroffene drauf?
Ich glaube, ich habe das auch gesehen, dass es auch bei der Amaze gemacht wurde letztes Jahr.
Ja, genau, richtig.
Da war ich auch.
Ja.
Und das war alles so ein bisschen wirr. Also ich glaube, ich hatte auch so kleine Zettelchen, wo dann diese Sticker drauf waren, aber dann wusste ich nicht mehr, wo die sind. Und irgendwie wurden die auch nicht alle an alle Besucher ausgegeben. Und ich weiß nicht, also irgendwie finde ich die Idee schon cool. Aber ich glaube, wenn man diesen Award oder was auch immer man dann bekommt, wenn man das halt, wenn das richtig gemacht wird und das richtig wertgeschätzt wird, dass das auch nicht nur die Leute Sticker bekommen, die am Eingang sind, sondern auch die weiter hinten in der Ausstellung sind. Ich glaube, es wäre besser, wenn das ein bisschen mehr an die Hand genommen wird und es irgendwelche Leute gibt, die sich darum kümmern, dass die Leute das auch wirklich machen.
Ja.
Ja, Zettel sind halt immer, ja, analog, haptisch ist eigentlich cool, weil man sich da gut fühlt und weil sich das auch gut anfühlt, wenn man wirklich Leute sieht, die das als Person auf deinen Stand kleben. Aber um dann diese Probleme zu verhindern, dass die irgendwie verloren gehen oder so, oder dass nicht alle Besucher das haben, wäre natürlich so eine App auch gar nicht so schlecht.
Ja.
Aber ich glaube, das muss dann auch einfach mehr promoted werden, dass die Leute das auch einmal wirklich machen.
Ich habe, wenn ich das richtig gelesen habe, in der Vorbereitung auf das Gespräch hier, du bist noch Studentin an der HTW Berlin, nicht mehr im Bachelor, sondern im Master jetzt, ne?
Genau.
Ja, darf ich mal fragen, also warum schließt man bei einem Game Design Studium den Master da an? Also ich frage wirklich, ohne es einfach zu wissen, weil ich hatte hier schon ganz oft Gäste, die auch das studiert haben, was du studiert hast, auch in derselben Uni, die dann aber nach dem Bachelor gesagt haben, so alles klar, ab ins Berufsleben. Es sind nicht viele, glaube ich, bisher dabei gewesen, die auch den Master gemacht haben, und diejenigen, die das gemacht haben, die erzählten dann oft, dass sie planen, auch mehr so in die akademische Richtung dann später zu gehen. Also warum machst du noch diesen Master angeschlossen?
Also als ich den Bachelor fertig hatte, ich habe mich nicht beworben tatsächlich, also zwischen meinem Bachelor und meinem Masterstudiengang war keine Pause, ich habe mich nirgendwo beworben oder so. Ich wusste, okay, ich kann das jetzt machen. Ich kann mal schauen, wo ich halt angenommen werde. Ich hätte auch wahrscheinlich bei Paint Bucket Games weiterarbeiten können.
Ja, ja.
Aber ich weiß nicht. Also einerseits wusste ich so im Unterbewusstsein, okay, oder auch ne, normal, die Lage ist gerade nicht so einfach, als frischer Student aus der Uni einen Job zu bekommen in so einer Junior-Position. Und andererseits war ich irgendwie schon immer so sehr daran interessiert, so mal mein eigenes Ding so zu machen. Also für mich stand schon so fest, okay, irgendwann mache ich das mal, dass ich dann versuche, so ein eigenes Game irgendwie auf den Markt zu bringen. Und dann war eben diese Zeit nach dem Bachelor, und dann gab es auch so eine Infoveranstaltung zu dem Masterstudiengang, und dann dachte ich halt, ich gehe da mal hin. Und dann, ja, habe ich da gesehen, dass da noch andere Leute waren, die auch aus meinem Bachelor waren, die auch daran interessiert waren. Und habe mich dann mit zwei habe ich mich schon im Bachelor sehr gut verstanden. Und die waren dann auch daran interessiert, den Master zu machen. Und dann war ich so, ja, okay, warum nicht? Und wir haben halt so gesagt, okay, wir haben alle Bock, irgendwie ein eigenes Spiel mal rauszubringen. Lass uns das doch einfach innerhalb des Masters machen. Also für mich war nicht dieser Punkt, okay, ich brauche noch diesen Masterabschluss oder ich möchte in die akademische Richtung gehen, wobei das natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, sich dahingehend weiterzuentwickeln.
Ja.
Aber das war eher der Gründungsgedanke, der
ja.
eigenes Spiel machen Gedanke, weil wir eben im Master auch die Möglichkeit haben, da unterstützt zu werden und dieses Netzwerk zu haben. Und ja. wir haben ja auch schon gesehen, wie das die Jungs von Tucana gemacht haben. Mhm. Deswegen wussten wir, okay, wir sind da ganz gut, ne? Wir werden da ganz gut unterstützt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu machen. Besser in dem Rahmen als irgendwie alleine später. So.
Ja.
Und dann geht alles schief. Und wenn's halt jetzt nicht so super klappt, dann ist es ja auch nicht schlimm. Dann hat man es einmal gemacht, aber man hat halt auch nichts verloren. Man hat noch einen Masterabschluss obendrauf. Ja. Das ist doch ganz gut.
Ich verstehe. Die Sache mit dem eigenen Ding, dazu kommen wir noch. Vorher wollte ich nochmal fragen, weil mich das sehr interessiert, wie du so, jetzt nehmen wir mal die Bachelorstudienzeit, diese Zeit so in Erinnerung hast. Also war das ein schönes Studium? War es ein anstrengendes Studium? War es beides?
Auf jeden Fall beides. Ja. ich habe den Bachelor auch in Regelstudienzeit gemacht, also in 7 Semestern.
Ist das einen fantastischen Abschluss übrigens, ja. habe ich nachgelesen. Ich weiß nicht, ob du es an dieser Stelle verraten willst, aber es war sehr beeindruckend. Dass
ja, das musste ich auf LinkedIn eintragen.
Also du wirst es nicht sagen, dann sage ich es 1,0, liebe Leute da draußen. Es geht nicht besser.
Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr hart und ich weiß nicht, ob ich es heute wieder innerhalb ja. von 7 Semestern durchziehen würde.
Ja.
Ja.
Das ist nämlich genau, darin wollte ich so ein bisschen mit der Frage, weil das ist so ein wiederkehrendes Muster, was ich irgendwann mal entdeckt habe in den Gesprächen mit Studierenden, die auch noch im Bachelor selbst drinnen sind, die erzählen zum einen, und das ist also in Hamburg, habe ich euch das viel gehört, in Berlin auch ganz viel, also überwiegend ganz viel Glückseligkeit über das Studium, ne, was man so lernt, wen man so kennenlernt, die Netzwerke, die man sich aufbaut, die Erfahrungen und so weiter und so fort. Zum anderen aber erzählen auch fast, also wirklich fast alle, wie also scheiße anstrengend das Studium ist und vor allem wie viele quasi Überstunden geschoben werden. Überstunden im Sinne von Deadlines, Projektarbeiten, so viel zu tun. Die Studierenden sitzen regelmäßig, mit denen ich da immer gesprochen habe in der Vergangenheit, bis in die Nacht hinein an ihren Aufträgen und an den, nicht Aufträgen, an den Dingen, die sie eben zu erledigen haben. Und was ich daran eben so interessant finde, weil an dem Punkt ist es ja noch so, wie bei vielen anderen Studienfächern auch. Ich habe Archäologie studiert, das ist was komplett anderes, aber das war auch da so, dass ich oft in der Bibliothek saß. Aber der Unterschied ist, und deswegen will ich dich da nochmal dazu befragen, bei der Archäologie später im normalen Berufsleben, sage ich mal, ist es nicht mehr die Regel, dass du dann noch bis in die Nacht hinein irgendwie an was arbeiten musst, außer du hast irgendwie deine eigene Arbeit ein bisschen verbummelt und musst das jetzt nachholen. Aber der Unterschied ist der, bei den Studierenden von deinen Kollegen, Kolleginnen quasi, die haben mir dann gesagt, dass sie annehmen, das ist die Vorbereitung aufs Berufsleben später. Also, dass sie quasi im Studium lernen, okay, das ist quasi Teil von Spielentwicklung, ne? Man arbeitet mal so in Nachtschichten und man arbeitet durch und das Thema Crunch und so, dass das auf eine Weise normalisiert und gelernt wird in diesem System, auch ganz unbewusst von den Studierenden, weil sie es gar nicht anders kennenlernen. Und da wollte ich mal fragen, wie du dazu stehst. Also, wenn ich das so erzähle, ertappst du dich selber dabei, dass du ähnlich gedacht hast oder denkst, oder ist das ganz anders bei dir?
Also ich glaube, ich habe es nicht bewusst gedacht, dass es wirklich so später auch im Berufsleben ist. Es kann gut sein, dass das unterbewusst dann drin ist, weil man gewöhnt sich ja auch daran und fängt an, so seinen Workflow zu planen. Und dann ist das ein Teil davon, dass man eben immer cruncht und so viele Sachen auf einmal zu tun hat. Also ich glaube, ich habe immer irgendwie gehofft, dass es nach dem Studium nicht mehr so stressig sein wird.
Zwischenfazit.
Also es ist schon wesentlich besser geworden. Auf jeden
Fall. Das ist gut. Das ist doch gut.
Nee, ich habe so ein bisschen dazugelernt, ja, worauf ich noch achten kann. Und ich mache meinen Master jetzt auch nicht in Regelstudienzeit. Ich bin da schon raus. Also ich bin jetzt im 4. Semester. Eigentlich sind es 3 Semester.
Ja.
Aber ich stresse mich da auch nicht, weil ich mache ja Gründung. So, der Master ist ja eher so zweitrangig. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie, Ich glaube, ich hab so dieses Mindset nicht gehabt, dass es jetzt so ist, später im Berufsleben.
Ja, ja. Woher kam denn dieser so ausgeprägte Wunsch, das Bachelorstudium in der Regelstudienzeit durchzuziehen? Haben Sie bei euch auch so komische Geschichten erzählt wie bei uns an der Uni, wo Sie uns armen Erstsemestern erzählt haben, ja, also ab jedem Semester über der Regelstudienzeit müsst ihr Gebühren bezahlen. Das kostet dann Geld. Solche Märchen wurden uns erzählt. Das war alles ganz schlimm.
Sowas haben die uns nicht erzählt. Also ich glaube, was das anging, war ich eigentlich sehr safe. Ich habe auch kein BAföG bekommen oder so. Also hatte ich da auch keinen Druck, was das angeht. Und meine Eltern haben mich auch weiter unterstützt. Aber ich glaube, was einer der wichtigsten Punkte war, erstens, ich dachte die ganze Zeit, oder ich war von mir überzeugt, ich schaffe das. So. und zweitens, wäre es auch sehr schade gewesen, nicht mehr in meinem Jahrgang zu sein. Also, also die Leute, mit denen ich halt angefangen habe zu studieren, das war ein sehr cooler Jahrgang. Es hat mich immer sehr gefreut, mit denen allen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen in meinem Hinterkopf, wenn ich so überlegt habe, okay, soll ich diese Abgabe jetzt dieses Semester noch machen oder nicht? Dass ich dann wusste, oh scheiße, wenn ich das nicht mache, dann verschiebt sich das irgendwie und ich bin dann ein Semester drunter und dann habe ich vielleicht die Kurse nicht mehr mit denen oder kann mit denen nicht mehr die Projekte machen. Ja, ich glaube, das war auch schon einer der wichtigsten Gründe für mich.
War das eigentlich für dich klar, immer schon gewesen, das mal zu studieren und in diese berufliche Richtung zu gehen? Oder wie formte sich eigentlich dieser Berufswunsch aus? Und auch, warum eigentlich Berlin? Ich weiß gar nicht, bist du in Berlin aufgewachsen oder kommst du von ganz woanders?
Nee, also ich komme von ganz woanders. Ich bin sehr viel umgezogen in meiner Kindheit. Ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen.
Ach Quatsch, ja.
Ja. Und auf dem Gymnasium war ich dann in Brandenburg. Mhm. Werder an der Havel, das ist Richtung Potsdam.
Ja.
Und da hat sich, glaube ich, so in weiß ich nicht, ab der 9., 10. Klasse oder so, also ich hatte halt so viele Interessen, die so in die Richtung gehen. Ich habe vor allen Dingen sehr viel Let's Plays geschaut. Ich habe nicht mehr so viel selber gespielt, aber ich habe auch selber viel gespielt. Ich habe sehr gerne Filme und Serien geschaut. Ich habe auch gerne so Geschichten geschrieben und sowas. Und irgendwie als ich dann drüber nachgedacht habe, was ich denn mal machen könnte, da ging es für mich eigentlich immer schon in diese künstlerische Richtung, weil ich auch sehr gerne gezeichnet habe und so. Und dann habe ich halt überlegt und habe dann in diesem Game Design gesehen, dass das irgendwie viele meiner Interessen so vereinbart, wo eigentlich alles drin ist, was mich so interessiert.
Ja, ja.
Und dann habe ich direkt nach dem Abitur mich an der HTW beworben. Ich habe mich auch umgeschaut, was es noch für Möglichkeiten gibt, aber der Studiengang an der HTW, der ist ja staatlich, das heißt, da muss man kein Geld bezahlen.
Mhm.
Deswegen war für mich schon so klar, okay, ich muss es da unbedingt probieren. Und habe mich dann da beworben und es hat irgendwie geklappt. Also das war die erste Wahl, die ich hatte und die hat Gott sei Dank auch funktioniert.
Als Schwerpunkt hattest du Game Design dann tatsächlich, ne?
Genau.
Woher war dir klar, dass das dein Schwerpunkt werden soll? Weil du hast ja auch gesagt, ne, also auch Geschichten schreiben und künstlerisch und so. Also es klingt so, als hättest du da, ja.
Das ist, also ich glaube, das ist ein bisschen irreführend. Der Studiengang an sich heißt Game Design, aber da wird alles vermittelt.
Ah.
So. Das ist irgendwie, eigentlich ist es eher Game Development. So.
Okay, weil bei manchen Unis gibt es ja noch diese Ausformung. Ja. Und genau,
genau.
Ja. Und direkt das Gefühl gehabt, als es losging, okay, ich habe hier was richtig entschieden, oder gab es, auch das hört man ja manchmal, diese Geschichten, dass man dann so ein, zwei Semester braucht, zum sich erstmal warm laufen. Wie war das bei dir?
Ja, also das war auf jeden Fall da. Ich glaube, ich habe jetzt nicht in Frage gestellt, dass das jetzt der falsche Studiengang für mich ist, weil ich war richtig froh, als ich angenommen war und wusste so, okay, das ist was Gutes so. Und aber ja, ich musste mich auch in den ersten Semestern so finden, weil das war auch so der erste richtige Moment, wo ich mit anderen Leuten zusammengeworfen wurde, die so die gleichen Sachen machen wie ich. Also früher war man in der Schule, war man so eine von drei Personen, die so gezeichnet hat oder so oder sich in die Richtung interessiert hat. Und dann waren da auf einmal so 40. Und dann musste man erstmal schauen, so, wo passe ich jetzt eigentlich hin?
Ja.
Ja, das hat bei mir auf jeden Fall so ein, zwei, drei Semester gedauert.
Ja. Wie war es für dich, nach Berlin zu ziehen? Auch das stelle ich mir krass vor, als neue Umgebung, in der man lebt.
Also, es war eigentlich eine Notwendigkeit für mich, so, weil ich immer von zu Hause zur Uni gefahren bin. Also die HTW, die ist ja in Treptow-Köpenick.
Ja, ja.
Und da bin ich immer sehr lange Zug gefahren. Und dann bin ich irgendwann mit meinem Freund zusammen, 2020 müsste das gewesen sein,
ja,
bin ich dann nach Berlin gezogen, wir beide zum Studieren. Ich brauche jetzt immer noch eine Stunde zur Uni, aber es ist auf jeden Fall besser.
Hinweg einfach nur eine Stunde und dann wieder, oh Gott.
Ja, ja. Aber so ist das. Der Wohnungsmarkt, ich glaube, wir haben irgendwie ein Jahr lang gesucht.
Mein Gott.
Es wurde nichts. Ich meine, so Studenten, kein Geld, nichts so. Ja, und dann sucht man eine Wohnung in Berlin, was jetzt vielleicht auch nicht ganz am Arsch der Welt ist, weil das wollte ich dann ja auch nicht. Ja.
Ja, abgefahren. Und jetzt hast du ja vorhin erzählt, ne, das ist quasi die andere Sache, die mir beim Zuhören, wo ich mir direkt eine mentale Notiz gemacht habe, als du gesagt hast, dieser Wunsch, ne, ein eigenes Ding zu machen, was jetzt auch tatsächlich ja quasi, also in Erfüllung gegangen ist. Hast du dich jemals gefragt, woher kommt dieser starke Wunsch? Also, was ist der Ursprung von dieser Überzeugung? Alles klar, das ist, glaube ich, was ich gerne machen möchte.
Also, in dem Studiengang lernt man schon sehr früh, wie so ein kleines winziges Studio zu arbeiten, würde ich mal sagen. Also wir fangen sehr früh an, in kleinen Teams von 3 bis 5 Personen normalerweise ein Spiel zu entwickeln pro Semester. Und jeder hat dann seine Rolle, die er einnimmt. Und es ist wie so ein kleines Indie-Spiel, was man halt zusammen macht. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass mir das relativ gut liegt und mir das Spaß macht und ich mich auch an sehr vielen Bereichen interessiere. Also einfach dieses, wie heißt das? Man ist so ein Generalist.
Ah
so,
ja.
Man hat, also man ist nicht, hat nicht so ganz ein ganz spezielles Gebiet, wo man richtig gut drin ist, sondern man kann so vieles gut. Und das fiel mir immer sehr leicht. Und ja, irgendwie, weiß nicht, irgendwie war das attraktiv für mich, das jetzt auch mal richtig durchzuziehen. Also wir haben ja jedes Semester ein Spiel, ein kleines Minispiel, ein Vertical Slice entwickelt und das wurde dann wieder beiseite geschoben und das nächste wurde gemacht und ich hatte jetzt einfach mal Lust, sowas zu Ende zu machen, so richtig.
Ja. Und das ist jetzt tatsächlich dann das Spiel, an dem ihr gerade arbeitet? Oder gab es auch während des Studiums schon eins, wo du sagst, alles klar, das gibt's da draußen jetzt irgendwo fertig auf itch.io oder sowas zum Angucken?
Also nee, tatsächlich nicht. Also wir haben, ich glaube, ein oder zwei Spiele, an denen ich mitgearbeitet habe, sind auch auf itch.io, aber das war dann eher so, ja, das ist cool, das können wir mal hochladen, können Leute da spielen, wenn sie wollen. Okay. Aber das ist jetzt, das Projekt jetzt ist das, was wir richtig durchziehen.
Okay, also Gott sei Dank, da bist du wieder. Ich habe kurz Sorge gehabt, weil du weg warst und nicht, dass wieder meine Kopfhörer wie vor knapp einer Stunde oder so den Geist aufgeben. Mein Gott, da bin ich ja froh. Genau, dann sind wir direkt beim Thema und zwei Echoes of Mora, so heißt das Spiel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja, hast du.
Ach, Gott sei Dank. bevor wir zum Spiel kommen, tatsächlich noch kurz ein Wort zu dem Studio selbst, und zwar Selkies Interactive. Was ist ein Selkie? Ich habe einfach mal angenommen, das ist bestimmt benannt nach irgendeinem einem Wesen, das ich nicht kenne. Ich weiß es nicht. Woher kommt dieser Name, Selkies?
Selkies sind Fabelwesen aus der schottischen Mythologie.
Ach Quatsch, ja.
Und das sind so Menschen, die, wenn sie ins Wasser gehen, zu Robbe werden. Und wenn sie wieder an Land kommen, dann legen sie ihren Robbenmantel ab und sind wieder Menschen. Oh, und das passt irgendwie das auch ganz gut zum Wasserthema. Also.
Ja. Hattet ihr erst die Spielidee und dann die Idee für den Namen des Studios? Oder ist das Zufall?
Ja. Nee, das Genau, erst war die Spielidee da und dann ist alles andere entstanden.
Ja, abgefahren. Auch da nochmal kurz, bevor wir zum Spiel kommen. Du hast schon gesagt, du hast es gegründet mit zwei Kommilitonen, die du in deinem Studium kennengelernt hast. Auch da frage ich mich, das sind ja Geschichten, die man häufiger mal hört. Warum? Also was war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, mit den beiden, also könnte ich tatsächlich quasi ein Studio aufmachen. Also was war da denn?
Ja, genau. Also ich hatte, die haben auch, also Namin und Daria haben auch mit mir den Bachelor gemeinsam gemacht. Die waren auch in meinem Jahrgang. Ja. Und ich habe dann bei mehreren Projekten mit den beiden auch im Team zusammengearbeitet. Also wir waren nie zu dritt. Ich war immer mit einer von beiden irgendwie in einem Team. Und das hat immer sehr gut funktioniert. Und die beiden waren dann auch bei dieser Informationsveranstaltung für den Masterstudiengang. Und ja, dann habe ich gesehen, okay, mit denen klappt es irgendwie, mit denen komme ich gut klar. Die mag ich. Ja, und dann hat sich das irgendwie so geformt.
Diese Idee zu diesem Spiel, ne, ein Unterwasserspiel in VR, in dem man, was ich jetzt schon so gesehen habe, eine versunkene Stadt erkundet, ne, rausfindet, was ging hier eigentlich ab. War das eine Idee, die dann so ausgeformt wurde, als ihr drei euch dann so zusammengefunden habt? Oder hatte jemand von euch schon diese Idee ohnehin im Hinterkopf und hat sie gepitcht? Also, wie entstand eigentlich dieses Spiel?
Wir haben uns, bevor der Master anfing, also wir mussten uns ja mit einem Exposé bewerben, wo schon ein Spielkonzept drin sein kann, was man dann im Master entwickeln möchte. Deswegen haben wir uns da zusammengesetzt. Da war auch noch ursprünglich noch eine vierte Person dabei tatsächlich, die leider nicht mehr, nicht den Master gemacht hat. Aber wir haben dann zu viert so ein bisschen gebrainstormt und irgendjemand hatte dann diese Idee von Unterwasser. Und die Idee mit Virtual Reality, die kam von Namin, weil sie im Bachelor, sie hat ihre Bachelorarbeit über VR gemacht. Sie hat eine VR-Anwendung in Unity entwickelt und sie hat auch ein Praktikum bei Volucap gemacht, wo sie auch sehr viel mit VR zu tun hatte. Und ja, von ihr kam dann dieses VR und von der nächsten Person kam dann das Unterwasser. Ich glaube, das kam von Daria. Und dann haben wir jetzt so gedacht, ja, irgendwie, also VR interessiert uns, so finden wir cool und Unterwasser passt sehr gut, weil ja, also in so normalen VR-Spielen ist die Fortbewegung immer sehr motion sickness inducing, weil man da meistens mit einem Joystick rumläuft oder mit einem Controller und da benutzt man
oder nicht Teleport so dieses, oder sowas.
Genau, genau, und das fanden wir immer ein bisschen schade so. Und beim Schwimmen passt es halt ganz gut, da VR zu benutzen, weil man da seinen Körper benutzt. Und wenn man eben sich selber beim Spielen bewegt dann und sich dabei fortbewegt, dann bekommt man auch weniger Motion Sickness. Und
das ist so eine kluge Idee. Ich habe schon beim Material angucken und ihr habt ja auch in Social Media und so ein paar Videos veröffentlicht, wo man es auch quasi sieht, wie jemand von euch schwimmt und dann sieht man, wie die Fortbewegung unter Wasser. Da dachte ich mir auch, das ist ja so genial, weil es genau dieses, ich sag fast schon klassische Problem der Fortbewegung in VR so wunderbar elegant umgeht, weil die Bewegung ist super natürlich, es ergibt total Sinn und man kann sie umsetzen in dem Spiel selbst. Okay, das ist auf jeden Fall ein Problem, das habt ihr gelöst, aber ich dachte mir gleichzeitig auch, also ein VR-Spiel zu machen. Wie gesagt, ich bin jetzt an der Stelle nur jemand, der die Spiele dann spielt und darüber spricht, aber ich stell's mir auf eine Weise echt fordernd vor, weil ja vieles, was man so aus dem Game Design für, ich sag mal, klassische Spielumgebung so kennt, umgedacht werden muss für ein VR-Spiel. Wie hast du denn das wahrgenommen? Oder hattest du auch vielleicht sogar einen Schritt vorher auch so Respekt vor dieser Idee, ausgerechnet ein VR-Spiel zu machen?
Ja, definitiv. Ich glaube, also dir ist das jetzt ja selber auch schon bewusst, obwohl du nicht mal Spiele machst, aber wir, die mittlerweile sehr viel dazugelernt haben, merken immer wieder, oha, krass, es ist echt ein riesiges Projekt. Also man weiß am Anfang noch gar nicht so, was da alles dazugehört. Und es ist schon echt sehr fordernd auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, wenn wir uns jetzt nochmal, wenn wir nochmal anfangen würden, dann würden wir wahrscheinlich kein VR-Spiel machen. Als erstes Projekt und zu dritt ist es ist schon echt sehr, sehr hart manchmal. Aber wir haben halt auch echt sehr viel dazugelernt.
Kannst du mal so ein, zwei Beispiele so ganz konkret aus dem Game Design zum Beispiel heraus nennen, die so illustrieren, was du meinst mit dem, okay, da merken wir, ne, beim Entwickeln selbst, ach du liebe Zeit, da müssen wir wirklich umdenken und uns irgendwie da neu reindenken?
Also ein großes Problem, also wir benutzen auch Unreal Engine, ne? Und für Unreal Engine ist die Dokumentation schon nicht so gut wie bei Unity. Also da ist es ein bisschen schwieriger reinzukommen, so die Lernkurve ist ein bisschen, ne, schwieriger. Und wenn man dann Unreal plus VR recherchiert, kommt da noch weniger. Und eine große Sache, die eben auch sehr unterschiedlich ist, ist das Movement. Also Daria beschäftigt sich jeden Tag mit dem Schwimmen und schaut, wie man das umsetzt. Also da wird alleine der Prozess, eine Tür zu öffnen in VR, wird tausendmal schwieriger, als wenn du es wirklich nur für PC machst, weil da drückst du nur einen Knopf, so drückst du nur auf deine Maus und hältst dahin, wo die Tür ist, und dann geht die auf, so. Und in VR musst du so an tausend andere Sachen noch denken, die du am Anfang noch gar nicht weißt, und dann Learning by Doing herausfindest, wie schwierig es eigentlich ist, das umzusetzen. Und das kann man halt auf alle Bereiche dann beziehen, also auf jegliche Interaktion mit den Controllern im Environment in VR und auch bei der Fortbewegung, bei der Schwimmfortbewegung. Da mussten wir auch erstmal schauen, wie machen wir das eigentlich? Wie funktioniert das so mathematisch gesehen? Wie können wir den Input von den Spielenden in das Spiel bringen? Vor allen Dingen, weil auch viele Menschen sehr unterschiedlich schwimmen.
Das ist doch so ein Klassiker von, man denkt da, es fällt einem erst auf, sobald die erste Person von außerhalb das spielt, oder? Also
da gab es schon so viele Momente, wo wir dann waren, oh, okay, da müssen wir nochmal ran. Und ich glaube, ein dritter wichtiger Punkt ist die Performance, weil also wir haben, als wir am Anfang überlegt haben, für welches Medium wir das überhaupt entwickeln wollen, standen wir auch vor der Frage, okay, machen wir es auch für Standalone, also nur für VR-Headsets, die ohne PC laufen, so. Das ist ja dann wie, also das läuft wirklich nur auf deiner Brille. Das heißt, da muss es schon sehr performant sein und die Grafik muss sehr, sehr stark runtergeschraubt werden, damit das flüssig läuft. Du brauchst auch bei VR mindestens 90 FPS, soweit ich jetzt weiß, damit das flüssig läuft. Was auch anders ist als in normalen, herkömmlichen Computerspielen. Als wir dann vor der Wahl standen, haben wir sehr lange überlegt, okay, was sollen wir machen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen schon visuell sehr, sehr coole Sachen machen, so. Schon ein bisschen Rechenleistung beanspruchen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass doch lieber das für PC-VR machen. Also du verbindest deine Brille mit deinem PC und kannst es dann spielen, anstatt da jetzt, um uns auch den Druck zu nehmen, dass wir das jetzt so übelst performant machen müssen, und um uns visuell nicht so stark einzuschränken, haben wir dann uns dafür entschieden. Das ist schon mal gut, dass wir das gemacht haben, aber es ist trotzdem immer noch wichtig, dass man sich die ganze Zeit mit der Performance auseinandersetzt.
Kurze Frage am Rande. Das passiert jetzt alles, während du quasi noch weiter studierst. Also, wenn ich das richtig verstehe, ne? Diese ganze Arbeit. Wie machst du das denn? Also, wie muss man sich denn so eine Woche von dir vorstellen? Also, bist du jeden Tag so ein bisschen dabei, an dem Ding rumzuschrauben? Oder hast du quasi, ich sag mal, so Office-Tage, an denen du dich darauf konzentrierst? Also, wie funktioniert das eigentlich?
Also, im Master hat man ja auch nicht mehr so viele Module. Da hat man noch so ein paar Kurse, die man machen muss, aber wir versuchen halt auch immer Kurse, in denen wir Projektarbeiten abgeben müssen, mit unserem Projekt zu verbinden. Das heißt, ich habe zum Beispiel für einen Kurs ein Branding-Konzept gemacht für unsere Firma. Da hätte ich auch irgendwas anderes machen können, aber ich habe dann halt, ich hab versucht, meine Zeit sinnvoll einzusetzen, damit es auch uns zugutekommt, so. Und für ein anderes Modul, was ich auch noch machen muss, werde ich auch wieder ein Projekt machen in 3D, was dann aber auch im Zusammenhang mit unserem Spiel steht. Und die anderen Kurse, die wir nicht mit unserem Projekt verbinden konnten, die haben wir schon gemacht. Also Ja, es war am Anfang noch ein bisschen stressig, dass man dann nebenbei immer noch diese Kurse hatte und dann einen Tag das, so immer hin und her switchen. Aber das haben wir jetzt so gut es geht überwunden und jetzt ist es wirklich einfach jede Woche normal. Man fährt zur Uni und sitzt da an seinem Platz und arbeitet am Projekt. Aber das war auch echt krass.
Oh Gott, wie du das sagst.
Das war auch echt krass, als wir die Firma gegründet haben, weil da haben wir fast gar nicht am Projekt arbeiten können.
Oh je. Ja. Wegen der Bürokratie-Sachen meinst du?
Genau. Und wir haben uns ja auch für die Medienboardförderung beworben, die wir auch bekommen haben. Und das hat halt auch nochmal Zeit gekostet. Und wir haben nebenbei auch noch Workshops besucht zum Startup-Gründen. Ja.
Mein Gott, eine ganze Menge. Jetzt aktuell, also wenn du so ein Zwischenfazit ziehst, also wie ist es denn? Ist es denn anstrengender als gedacht, das quasi Leben, als was du ja schon bist, jetzt Indie-Entwicklerin, sage ich mal? Oder ist es genau, wie du es dir vorgestellt hast? Oder also wie fühlt sich das gerade so an? Weil, also selbst von außen, ne, und ich kenne ja auch Geschichten von Leuten, die mir das dann direkt erzählt haben, es ist schon stressig. Also das ist schon, glaube ich, wirklich kein leichtes Brot, was man sich da auf den Teller gelegt hat.
Ja, also ich glaube, gerade ist es noch so ein bisschen, also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich dann später mal arbeiten möchte und so, weil wir gerade an unserem ersten Projekt arbeiten. Wir haben eigentlich noch keine Mittel, von denen wir so ziehen können, außer das, was das Medienboard uns quasi gegeben hat. Wir haben keine Einnahmen. Wir haben ein sehr schweres Projekt, was wir jetzt umsetzen als erstes Projekt. Gerade schweben wir noch so ein bisschen irgendwie und wissen nicht so ganz, okay, funktioniert das oder nicht und wie machen wir danach weiter? Also unser Plan ist es natürlich, danach noch weitere Projekte zusammen zu machen. Aber ich glaube, das hängt auch davon ab, wie das jetzt läuft mit diesem Projekt. Und wir arbeiten auch schon sehr lange an dem Projekt und ich glaube, wir haben es uns generell nicht so einfach gemacht mit diesem Projekt.
Aber es geht nicht so, also ja, obwohl die Frage hebe ich mir mal noch auf für später. Auch eine Sache, die mich mal interessieren würde, so während der Arbeit an diesem Spiel, ich kann es mir vorstellen, aber deswegen frage ich, weil ich es nicht genau weiß, dass du dich jetzt auch viel auseinandersetzt mit anderen VR-Spielen oder macht das jemand anders bei euch im Team? Also, dass man quasi guckt, wie lösen eigentlich andere Spiele so typische Probleme und Herausforderungen eines VR-Spiels?
Also, wir haben uns, also gerade spielen wir tatsächlich nicht mehr so viele VR-Spiele. Sollten wir auf jeden Fall mal mehr machen wieder. Einfach auch, um Inspiration zu sammeln und zu schauen, okay, wo ist der Stand gerade so? Aber als wir uns auch für das Medienboard beworben hatten, mussten wir auch so eine Konkurrenzanalyse machen. Und da haben wir uns dann auch verschiedene Spiele angeschaut, die so ähnlich sind wie unsere Spiele, auch andere VR-Spiele. Mhm. Und da haben wir uns dann mal ins VR-Headset eingesetzt und haben dann, also es gibt nicht so viele Unterwasser-VR-Spiele, aber es gibt schon ein paar. Und haben dann da eben geschaut, was können wir da besser machen? Wie können wir uns da ein bisschen von absetzen? Oder was würden wir daran anders machen für VR? So haben wir uns so ein bisschen eingereiht und geschaut, was können wir eigentlich machen, was können wir bieten und was vielleicht auch nicht. Dass wir uns da so ein bisschen einkategorisieren konnten in den anderen VR-Spielen.
Ja. Was gibt es denn für die Leute da draußen, die jetzt gerade zuhören und selber jetzt nicht unbedingt direkt bei der Spielentwicklung beteiligt sind und die, ne, als Konsumenten, Konsumentinnen einfach nur spielen, was ihr da so macht? Gibt es etwas, wo du sagst, okay, dir ist wichtig, dass die Leute das mal über Spieleentwicklung erfahren? Das ist jetzt eine große Frage, aber vielleicht gibt es ja was, wo du dir vielleicht auch in den letzten Wochen oder während deines Studiums schon gedacht hast, so, okay, es wäre cool, wenn das mehr Leute wüssten. Also gibt es da irgendwas, was dir da sofort einfällt?
Also, ich glaube, das ist, was mir jetzt so spontan einfällt, ist eine Sache, die ich glaube, sehr viele Game Developer wünschen würden, dass die Leute nicht nur, also dass die Leute das Spiel nicht direkt ausmachen, wenn sie irgendeinen Bug finden oder so. Das ist vor allen Dingen bei VR auch total wichtig. Aber ich glaube auch, dass die VR-Community da sehr generous ist und weiß, dass es ne, sehr schwierig ist, das richtig gut zu machen. Und die sind auch eher so diese Nerds, die dann verschiedene Sachen ausprobieren. Aber so generell, wenn man sich ein Spiel kauft, vielleicht auch von einem kleinen Indie-Studio, was noch nicht so viel gemacht hat, dass man dann da ein bisschen ja offener dafür ist, dass vielleicht auch manche Sachen noch nicht so gepolished sind oder so. Ich glaube, das ist auch sowas, wovor man so ein bisschen Angst hat, wenn man released, so, dass dann da irgendwelche doofen Reviews reinkommen und dass dann nichts geworden ist, weil es am Anfang so schlecht ankam irgendwie, dass die Spiele dann einfach so ein bisschen geduldiger sind und mehr Interesse daran haben, was das überhaupt für ein Spiel ist und wie das funktioniert. Das fällt mir jetzt spontan so ein, was andere Leute darüber wissen sollten.
Ist das eigentlich auch, wie ist denn das so, wenn wir nochmal kurz zurückkehren zu diesen Ausstellungsmomenten, ne? Wenn auch auf der Messe habe ich auch gesehen, ne, wenn ihr auf irgendwelchen Messen euer eigenes Spiel schon mal ausstellen könnt und Leute das so anfassen, was sind denn so diese Momente, die dich dann noch so nach diesem Event noch so mitbegleiten? Also bleiben dir vor allem die Dinge in Erinnerung wie, okay, die Leute schwimmen alle anders als wir im Team, oder gibt es auch die schönen Momente, dass Leute, weiß ich nicht, sofort begreifen, was zu tun ist? Was bleibt denn da so hängen?
Also ich glaube jetzt bei der letzten Ausstellung jetzt war es sehr schön zu sehen, wie die, das war der High Five, der war jetzt Anfang Februar, genau, deswegen erinnere ich mich daran jetzt auch noch so gut. Da war es halt sehr schön zu hören, dass die Leute den visuellen Stil sehr gut finden, weil wir auch lange davor noch keinen richtigen Stil hatten und es war immer so ein bisschen... hat immer so ein bisschen weh getan, die Leute das spielen zu lassen. Und es sieht noch anders aus, als es am Ende aussehen soll. Und daran haben wir jetzt sehr stark gearbeitet. Und das haben auch viele Leute acknowledged. Also da waren wir schon sehr froh drüber. Und ansonsten, was man so mitnimmt, sind natürlich immer, also das Schwimmen ist bei uns immer eine sehr große Sache, wo wir noch sehr viel immer feilen müssen. Immer wieder nach solchen Veranstaltungen, wo wir immer noch Feedback bekommen und wir immer noch was nicht so ganz gut funktioniert, was ja aber auch gut ist. Aber ich finde es auch irgendwie geil, manchmal kommen einfach so Kinder, die sind so 7 oder so und können das Spiel einfach spielen. Die checken das einfach so, ohne dass man denen das viel erklären muss, die machen das richtig gut. Das finde ich immer sehr lustig.
Und das ist auch immer sehr, das ist dann so direkt.
Ja, das ist sehr cute, die zu sehen, weil die haben auch so kleine Hände und das VR-Headset passt denen dann auch nicht richtig auf den Kopf und man denkt so, oh mein Gott, gleich fallen die um oder so, aber die kriegen das dann irgendwie hin. Das ist schon ganz geil.
Ah, sehr schön. Sehr schön. Das wirft wahrscheinlich schon jetzt weit das Kalenderblatt in die Zukunft, aber ich frage trotzdem einfach mal, weil ich kann es ja von außen sowieso überhaupt nie einschätzen, aber gibt es denn da schon sowas wie, also eine Ziellinie mit einem Termin, wo du sagen würdest, das wäre toll, wenn wir irgendwie da so drüber laufen würden, wann die Leute da draußen auch das Spiel mal in die Hand bekommen, oder ist das noch weit, weit weg?
Also wir haben jetzt geplant, das 2025 rauszubringen. Wann genau, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es soll auf jeden Fall davor auch noch eine Demo erscheinen, die Leute schon mal spielen können. Top. Und das wird so, keine Ahnung, Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres so rauskommen. Und wir wollen auch bald in ein paar Wochen, Monaten die Steam-Page releasen.
Ja.
Das ist der Plan.
Das ist echt so, ich höre da so zu und denke mir, ich brauche wirklich eine VR-Brille. Ich habe nur eine VR-Brille und das ist die allererste Generation von diesen, also die allererste, es gibt ja nur zwei, aber die PlayStation VR-Brille da. Und das war halt, also jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen popelig, also das war ja vor vielen Jahren und da habe ich eigentlich nur eine Funktion benutzt und zwar, also auch ein bisschen traurig, also ich fand's toll, aber wenn man es erzählt, wirkt das so traurig. Ich habe einfach nur Filme angeguckt in diesem virtuellen Kinosaal und das war ganz fantastisch. Dann sitzt man da wirklich tatsächlich in so einem Kinosaal, der gigantisch groß ist, wie bei so einem, in der letzten Szene eines dystopischen Zukunftsfilms, wo irgendwie der Held in so einen leeren Kinosaal sich rein, sind wirklich Millionen gefühlt Plätze, niemand ist da und man guckt einfach nur auf die Leinwand. Und das war eine der schönsten Spielfantasien der letzten Jahre, weil du einfach im Kino bist, wo kein Arschloch super laut mit seinem Popcorn rum. Das muss ich kurz erzählen. Warum diese heftige Wortwahl? Vor einigen Wochen war das, da war ich im Kino hier in Hamburg und ich habe es nicht fassen können. Schräg vor mir war eine Person und die hat auf eine Weise Popcorn gegessen, wie ich es noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Und zwar wie ein Torpedo hat er in die noch volle Popcorn-Tüte seinen kompletten Unterarm reingeschraubt und dann wie bei so einem Standmixer den Arm im Uhrzeigersinn, so genau habe ich das gesehen, gedreht, links und rechts flogen die Popcorn aus dieser Packung und ich dachte mir, der Film hat seit 2 Minuten läuft und er hat jetzt schon den kompletten Arm in der Tüte. Ich konnte es nicht fassen. Ich saß da wirklich und dachte mir, alles klar, das macht mich richtig verrückt. Ich habe jetzt entweder ignoriere ich das und das habe ich nicht geschafft oder ich versuche mich so wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, um das zu verarbeiten und habe dann so das beobachtet und habe dann gedacht so, okay, warum könnte er das machen? Wie fühlt sich das wohl an in dem warmen Popcorn? Wann hört er auf damit? Das war ganz furchtbar. Tut mir leid, dass ich mich da jetzt so verloren habe, aber ich habe es noch niemandem so richtig erzählen können. Das war ganz schlimm. Das war ganz schlimm.
Das glaube ich
so,
dir.
Und das muss ich auch noch mal erzählen. Entschuldige, das auch noch kurz. Ich habe der Film, der dazu lief, der Knaller. Perfect Days hieß der. Das ist ein ganz sensibler, feinfühliger Film, also ein Arthouse-Ding aus Japan. Mhm. Da geht es um den Alltag eines Toilettenreinigers da irgendwo. Und ein ganz gefühlvoller Film, weißt du?
Ja.
Vollkommen toll. Und während da vorne die großen Liebesgeschichten des japanischen Alltags erzählt werden, schraubt dieser Typ mit seinem Unterarm durch die Süß-Sauer-Mischung da durch. Also ich habe wirklich gedacht, ich falle vom Stuhl. Ich wurde ganz schwach. Ich bin in diesem Saal gealtert, mein Gott. Ach, das war nicht geplant, aber das musste jetzt kurz raus. Das war ganz furchtbar. Das war ganz furchtbar. Oh Gott, jetzt bin ich ganz erschöpft.
Du ganz erschöpft.
Naja, das war wirklich... Okay, zurück nochmal kurz zu unserem Gespräch. Also schon mal danke für diesen Release-Horizont. Jetzt habe ich noch eine Frage, die fasst das alles so ein bisschen zusammen und gibt gleichzeitig einen Ausblick und schaut in die aktuelle Branche hinein. Und zwar, du hast es vorhin schon mal kurz angerissen, dass da draußen die Welt ja gerade leider beherrscht wird von Schlagzeilen, die sich drehen um Kündigungen, um Schließungen von Studios, egal ob jetzt in Übersee oder auch in Deutschland, dass man das Gefühl bekommt, und das wird ja von manchen Leuten aus der Branche sogar schon beschworen, sowas wie ein Crash kommt auf uns zu, das ist vielleicht ein bisschen arg überzeichnet mit den Worten, aber bei manchen Menschen aus der Branche herrscht schon so eine Stimmung von, um Gottes Willen, wohin soll das nur alles führen? Und jetzt frage ich mich, wie fühlt sich so eine Entwicklerin wie du, die noch jetzt relativ am Anfang ihrer Karriere steht, natürlich auch schon tolle Dinge erreicht hat, aber jetzt noch nicht so viele Jahre in dieser Branche selbst unterwegs ist. Wie fühlt sich das für dich eigentlich an, all diese Schlagzeilen zu sehen? Macht das was mit dir? Hinterfragst du dann deine eigene Berufsentscheidung? Oder also wie guckst du auf sowas?
Boah, also... ich bin da nicht so drin tatsächlich, aber ich denke mir immer wieder, wenn ich sowas lese, ja, war ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass du das jetzt machst. Also ich wüsste nicht, was passiert wäre, wenn ich mich jetzt irgendwo noch beworben hätte oder so. Ob das zu der Zeit dann schon gar nicht mehr funktioniert hätte. Ich glaube, jetzt wäre es relativ aussichtslos, das zu machen. Weiß nicht. Also ich bin gerade, fühle ich mich ganz, so sicher, wie ich mich eben fühlen kann mit meinem neuen Startup so. aber ja, also ich denke, wenn das irgendwie später auch immer noch relativ scheiße ist und nicht besser wird, ich hätte auf jeden Fall irgendwie Auswahlmöglichkeiten, würde ich behaupten. Also ich keine Ahnung, ich habe mich letztens auch mit jemandem darüber unterhalten und dann meinte ich so, ja, wenn das mit Games so nichts wird, dann gehe ich einfach in den Film oder so. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde irgendwie schon wieder einen Ankerpunkt finden. Ich meine, ich Generalistin, ich kenne viele Bereiche oder so den Ansatz davon. Ich glaube, irgendwo würde ich schon Anschluss finden.
Ich muss ganz kurz mal fragen, Entschuldige, ist bei dir alles in Ordnung? Das war gerade ein sehr komisches Geräusch, was ich gehört habe.
Oh, das kann sein, dass das von meinem Mikrofonarm war. Sorry.
Wow. Das war so ein Geräusch, wie, weiß ich nicht, jemand so ein hat in einem Film etwas sehr Wichtiges gesagt und dann gab es so ein Okay, ich musste das kurz auflösen, nicht, dass kurz die explodiert. Leute denken, ich habe in der Nachbearbeitung da irgendwie so einen Schwerpunkt jetzt auf einen Satz von dir gelegt und dann diesen Soundeffekt da reingepopelt.
Sehr episch jetzt. Deswegen,
ja, total, also wirklich. Ja, entschuldige, jetzt habe ich dich da rausgeholt aus der Antwort. Ja, also genau, Ausweichmöglichkeiten.
Ja, mehr wollte ich auch, glaube ich, nicht sagen. Wenn nichts wird, gehe ich in den Film. Ja. So. Aber ja, mal schauen, wie es wird.
Ja. Also, wenn ich zusammenfassen darf, du guckst da einigermaßen entspannt in diese Zukunft, aber nicht, weil du jetzt ein Vertrauen in diese Branche und ihre Stabilität hast, sondern weil du weißt, okay, im Notfall komme ich auch woanders unter.
Ja, und ich denke halt eigentlich auch, Games wird es immer geben, wird es auch mehr geben.
Ja.
Es wird sich irgendwie erholen. Also irgendwie wird es sich weiterentwickeln, welche Richtung jetzt auch immer, aber es wird immer da sein und es wird auch mehr werden. Ja.
Nehmen wir das doch einfach als prophezeiende Abschlussworte dieses Gesprächs. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir diesen Rundgang unternehmen durften durch deine Biografie und durch deine Arbeit und ich jetzt auch mal mehr lernen konnte über dieses Projekt, an dem ihr da sitzt. Ich finde es ja wirklich hochspannend. Ich bin ganz zufällig über dich und eure Arbeit gestolpert, habe mir das angesehen und gedacht so, okay, ihr habt das Gefühl, da steckt ein spannendes Gespräch drin und ich wurde nicht enttäuscht. Also vielen Dank schon mal dafür.
Ja, danke dir auch, dass du mich eingeladen hast.
Ja, wirklich. Also ihr habt das sehr, sehr genossen. Ich fand's hochinteressant. Ich freue mich schon drauf, vielleicht auf der Gamescom dieses Jahr, ich weiß gar nicht, dieses Spiel auszuprobieren. Ist das denn geplant? Dürft ihr das sagen oder ist das jetzt schon riskant?
Das ist noch nicht entschieden tatsächlich. Da kann ich dir leider noch nicht so viel zu sagen. Aber es wird...
Um Gottes Willen, nein, bloß nichts sagen.
Irgendwann wirst du was davon sehen. Werde ich mal behaupten,
ich bin
wenn
gespannt.
Dann vielleicht nächstes Jahr, aber mal schauen.
Ich bin gespannt. Toll, jetzt wollte ich eigentlich schon Tschüss sagen, aber jetzt müssen wir das kurz on tape quasi machen. Ich habe dir vergessen, im Vorgespräch zu sagen, dass du noch nicht jetzt sofort den Browser verlassen darfst.
Ja, okay.
Wenn ich Tschüss sage, weil das hatte ich schon mal und da war das Gespräch auch weg. Also auch das ist schon mal passiert.
Oh, oh.
Deswegen, wir sind jetzt alle gespannt, wenn die Leute draußen dieses zurückliegende Gespräch jetzt gehört haben. Wissen sie, es hat funktioniert, wir haben das koordiniert gekriegt. Wenn nicht, dann ist es so. Okay, ich drücke jetzt auf den roten Knopf gleich und bleib bitte noch da, ja? Achtung, ich zähle runter. 3, 2, 1. Na, das war doch eine Freude. Es hat funktioniert. Das Speichern der Aufnahme. Mein Gott, eines Tages, ne? Wenn das mit dem Steady-Ding weiterhin so gut klappt, werde ich mir hier so einen Aufnahmeraum wirklich einrichten und dann einfach die Leute wirklich hier regelmäßig einfach einladen. Dann sind sie zu Besuch, dann kann gar nichts schief gehen, dann nehmen wir alles vor Ort auf. Bis dahin allerdings muss mir das Internet getreu bleiben. Falls ihr einen Beitrag leisten wollt, dieses Aufnahmestudio zu realisieren oder euch einfach nur bedanken wollt für meine und unsere Arbeit und außerdem ganz nebenbei eine ganze Reihe von Bonusformaten freischalten wollt, dann werdet doch Steady-Unterstützer von Okay Cool. Da ist mir fast es nicht über die Zunge gekommen, weil es so aufregend ist. Findet ihr alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Für 5 € im Monat seid ihr dabei. Bekommt eine ganze Reihe von Extra-Formaten, in denen ich und mit Gästen gemeinsam spreche über verschiedene Themen rund um die Spielkultur in Form von Rezensionen, von Empfehlungen, von Audioreportagen, von Diskussionen oder anderen lustigen und tollen und informativen Formaten. Da gibt es eine ganze Menge. Auch gemeinsam mit meinem Team natürlich, Rainer Siegel und Lea Irion, die sind mit dabei. Ist eine schöne Pracht. So. Ich wünsche eine tolle Woche, liebe Freunde und Freundinnen. Passt auf euch auf. Wir hören uns bald wieder. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen. Hier ist am Shot. Ihr habt wieder eingeschaltet. So. Nun aber Fernseher aus und MP3-Player auch.